Ich lese aus dem Titusbrief Kapitel 1, die Verse 9 bis 16. Er, die Rede ist von einem Bischof, muss am Wort festhalten, das zuverlässig ist und der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl durch gesunde Unterweisung zu ermahnen, als auch die Widerspruchsgeister zu überführen. Es gibt nämlich viele, die sich nicht unterordnen wollen, unnützes Zeug reden und die Leute betören. Das tut besonders jene, die zu den Beschnittenen gehören. Das Maul sollte man ihnen stopfen, denn sie bringen ganze Familien durcheinander mit ihren ungehörigen Lehren, die sie um des schnöden Gewinns willen verbreiten. Einer aus ihrem eigenen Kreis hat geradezu prophetisch gesagt: Kreter sind stets Lügner, wilde Tiere und faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Eben deshalb sollst du sie auf der Stelle widerlegen, damit sie im Glauben gesunden und sich nicht mehr kümmern um jüdische Mythen und Vorschriften von Leuten, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein. Den Befleckten und Ungläubigen ist nichts rein. Im Gegenteil, ihr Verstand wie auch ihr Gewissen sind befleckt. Sie geben vor, Gott zu kennen. Durch ihre Taten aber verleugnen sie ihn. Ein Groll sind solche Leute, ungehorsam und zu keinem guten Werk zu gebrauchen.
So, manche Könige und Fürsten hatten durch ihre hohen Ausgaben öfters mal Geldprobleme. Aber glücklicherweise waren sie neben ihrer Rolle als politisches Oberhaupt auch Münzherren. Das heißt, sie hatten das Recht inne, Münzen zu prägen. Und um ihre finanziellen Probleme zu lösen, gingen einige von ihnen wie folgt vor, nämlich bei einer Neuprägung einer Münze wurde eine Legierung vermischt. Ja, also das Metall der Münze und dann diese unedlere Legierung wurde damit reingemischt. Und der Vorteil war, dass dadurch eine größere Menge an Münzen hergestellt werden konnte und sich so der Geldbestand schließlich vermehren konnte. Ja. Mehr Geld zur Verfügung, mehr Ausgaben möglich. Probleme gelöst. Die Schwierigkeit, die sich mit diesen neuen Münzen jedoch ergab in der Folgezeit, war, dass der Wert des Geldes sich zunehmend verschlechterte und eine Inflation über die Zeit in Gang gesetzt wurde, so dass das Geld immer weniger wert war, bis es seine Funktion als Mittel der Bezahlung und auch der Wertaufbewahrung verlor. Im heutigen Predigttext geht es um Fälscher, die genau diese Art von Geld unter die Leute gebracht haben. In der Bibel werden sie als Irrlehrer bezeichnet, weil sie Lehren verbreiten, die Menschen in den Gemeinden von der echten Lehre wegführen und in die Irre leiten. Und wir wollen uns zunächst in dieser Predigt anschauen, wer diese Irrlehrer sind, was ihre falsche Lehre ausmacht und wie dadurch der Glaube in den Gemeinden auf Kreta bedroht ist. Und dann möchte ich die Frage beantworten, die sich, denke ich, auch logischerweise stellt, wie in der Gemeinde denn auf diese Bedrohung reagiert werden soll. Ich möchte am Anfang für die Wortverkündigung noch einmal gemeinsam beten. Und ich lade euch ein, das mit mir zusammen zu tun. Vater im Himmel, hab Dank für dein Wort an uns. Herr, ich bitte dich, dass wir dein Wort verstehen und uns auf dein Wort jetzt konzentrieren können. Und ich bitte dich, dass wir Jesus Christus erkennen. Amen. Gesunder Glaube in Gefahr durch die falschen Werke der Irrlehrer. Gehen wir zunächst noch einmal an den Anfang des Briefes zurück. In seiner Predigt von vor 2 Wochen hat Klaus uns ja aufgezeigt, dass die Anweisung an Titus in einer Art Befehlskette oder Legitimationskette eingebunden sind. Wichtig zu sehen ist, dass am Anfang dieser Kette nicht Paulus steht, sondern Gott selbst. Gott ist es, der Paulus als Apostel eingesetzt hat und ihn dazu beauftragt, das Wort zu verkündigen. Das und nichts anderes ist es, worauf Paulus sich beruft und was ihm die Legitimität gibt, den Titus jetzt Anweisung zu geben, was er auf Kreta tun soll. Und Paulus schreibt dazu an Titus: Dazu habe ich dich auf Kreta zurückgelassen, dass du alles, was noch zu tun ist, zu einem guten Ende bringst und dass du Älteste einsetzt in den Städten, wie ich es dir aufgetragen habe. Titus soll also Älteste einsetzen, aber nicht irgendwelche, sondern Leute, die dazu auch qualifiziert sind. Das war das Thema von letzten Sonntag. Und von diesen Ältesten heißt es nun im Vers 9, dass sie in der Lage sein sollen, zu ermahnen, als auch die Widerspruchsgeister zu überführen. Und hier stoßen wir auf ein Problem. Gott verleiht Paulus einen Auftrag. Paulus gibt Anweisungen an Titus. Titus soll Älteste einsetzen. Und an dieser Stelle tritt der Konflikt auf. Denn in Vers 10 lesen wir, es gibt nämlich viele, die sich nicht unterordnen wollen. Also diese Befehls- oder Legitimationskette, wenn man so will, von Gott über Paulus zu Titus und den Ältesten, droht jetzt auf der Gemeindeebene zu zerreißen. Es gibt auf Kreta bestimmte Leute, die ein Problem damit haben, sich in eine Gemeindestruktur einzufügen und die sich demzufolge Titus und den Ältesten widersetzen werden. Und das sind die Irrlehrer. Und damit wird schon mal deutlich, was Paulus auch sagt, dass ein Kennzeichen von falschen Lehrern die fehlende Bereitschaft ist, sich anderen Menschen unterzuordnen. Anderen nachzufolgen und Lehre zu empfangen, ist für diese Leute weniger ein Thema. Sie wollen, dass andere Menschen ihnen nachfolgen. Menschen, die sie lehren können. In den Gemeinden auf Kreta ist ja eine Sache noch nicht geklärt. Wer ist ein geistlicher Lehrer in der Gemeinde? Wer übt also geistliche Leidenschaft aus? Die Ältesten sind ja noch nicht eingesetzt. Ist diese Frage offen, dann ist es für einen falschen Lehrer viel einfacher, dieses Vakuum zu füllen und sich in Position zu bringen. Und die Irrlehrer auf Kreta scheinen das zu ahnen. Und deshalb ist ihnen das Prinzip dieser Unterordnung unter einer geistlichen Leiterschaft auch suspekt. Was die Irrlehrer auf Kreta vor allem tun, lesen wir in den Versen 10 und 11. Sie verbreiten ungehörige Lehren und reden unnützes Zeug. Hört sich vielleicht nicht so weiter schlimm an, unnützes Zeug. Andere Bibelübersetzungen übersetzen auch mit hohles Gerede oder leeres Geschwätz. Aber das hat wirkliche Auswirkungen, wie wir im selben Vers sehen. Vers 10, die Menschen werden betört. Also mit anderen Worten, sie werden wie in einen Bann gezogen. Dann wird ihr Kopf verdreht. Sie werden letztlich verführt. Was ist das Ergebnis? Verwirrung und Durcheinander in vielen Familien. Es gibt keine Klarheit mehr im Glauben und damit keine geistliche Lebensorientierung. Ganze Familien haben sich den Einfluss dieser Lehre ausgesetzt, sodass sie sich nun in einem Zustand der Verwirrtheit befinden. Offenbar konnten sich diese falschen Lehrer Zutritt zu den Häusern verschaffen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum haben die Familien denn diese Irrlehre überhaupt reingelassen? Warum? Und eine mögliche Antwort finden wir in Vers 16, wo es über die Irrlehrer heißt, die Irrlehrer geben vor, Gott zu kennen. Vers 10 erfahren wir, dass viele Irrlehrer zu den Beschnittenen gehörten. Was bedeutet, dass sie einen jüdischen Hintergrund haben? Als Juden waren sie mit dem Alten Testament aufgewachsen. Das heißt, sie standen in einer wirklich langen Tradition. Und vielleicht scheint das auf einige dieser Familien Eindruck gemacht zu haben. Da sind Leute, die Gott viel länger und damit viel besser kennen und die zu wissen scheinen, was mir in meinem Glauben vielleicht noch fehlt. Aber Paulus macht deutlich, dass das überhaupt nichts heißen muss. Vers 16, sie geben vor, Gott zu kennen, durch ihre Taten aber verleugnen sie ihn. Ein Greuel sind solche Leute, ungehorsam und zu keinem guten Werk zu gebrauchen. Die Irrlehrer weisen sich als fromme, gottesfürchtige Leute aus, aber ihre Werke beweisen, dass sie es nicht sind. Wir können daraus schon mal ganz allgemein schließen, ein Bekenntnis zu Gott sollte einer Person keine Glaubwürdigkeit verleihen, wenn ihr ganzer Lebensstil und ihr Verhalten dem grundsätzlich entgegensteht. Und diesen falschen Charakter der Irrlehrer unterstreicht Paulus dann mit einem Zitat. In Vers 12, da zitiert er den antiken Dichter Epimenides. Einer aus ihrem eigenen Kreis hat geradezu prophetisch gesagt, Kreter sind stets Lügner, wilde Tiere und faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Ziemlich polemisch, oder? Man muss vielleicht wissen, diese Aussage über die Kreter war damals sehr bekannt. Und es war in der Antike auch weit verbreitet, dass man den Völkern gute wie auch schlechte Eigenschaften zugesprochen hat, ja, die wohl in der betreffenden Kultur einen gewissen Anhalt hatte. Dass Paulus diese Aussage trifft, über Kreta, an kretische Christen gerichtet, dieser Brief, zeigt, dass er offenbar doch eine recht gute Beziehung zu den Christen auf Kreta hatte. Und vielleicht schien sich die Kreter der Schwächen ihrer eigenen Kultur auch bewusst zu sein. Deshalb liefert uns natürlich dieses Zitat kein Vorbild für den Umgang mit anderen Kulturen. Aber Paulus geht es ja auch um was ganz anderes. Es geht ihm um eine Kultur, die geradezu den Boden für diese Irrlehrer bereitet hat. Wir sehen in dem Zitat, dass in dieser Kultur Wahrheit keinen hohen Stellenwert hat. Lügen erregen unter den Kretern offenbar keinen Anstoß. Und in einer solchen Gesellschaft, eine solche Gesellschaft züchtet sich natürlich, wenn man so will, Lügner und Betrüger auch heran, wo der Wert der Wahrhaftigkeit keine große Rolle spielt. Die Kreter werden auch als wilde Tiere und faule Bäuche bezeichnet. Das bedeutet, dass Habgier, Vergnügungslust und Trägheit hingegen einen hohen Stellenwert haben. Das passt auch zur Motivation der Irrlehrer. Das sehen wir in Vers 11. Was treibt diese Leute eigentlich an? Ist der eigene Gewinn, wahrscheinlich finanzieller oder auch anderer Art, der hinter diesen Leuten steht? Der gesunde Glaube in den Gemeinden auf Kreta ist also in Gefahr durch die falschen Werke von Irrlehrern. Und diese Taten der falschen Lehrer geschehen nicht im privaten Bereich, sondern sie betreffen wirklich das gesamte Leben der Gemeinde. Es betrifft sowohl die Organisation und Leitung der Gemeinde, als auch den Glauben der einzelnen Gemeindemitglieder. Vielleicht fragen wir uns aber an dieser Stelle, wie das alles zusammenpasst, was wir hier über die Irrlehrer erfahren. Wir erkennen im Text, die Irrlehrer haben einen jüdischen Hintergrund. Gesetze und Vorschriften sind ein wesentlicher Bestandteil ihrer Lehre, wie wir noch sehen werden. Wie kann es sein, dass ausgerechnet die mit dem Gesetz aber zu keinem guten Werk zu gebrauchen sind, wie es in Vers 16 heißt? Wie passt es zusammen, dass Leute, die als Lügner, wilde Tiere und faule Bäuche bezeichnet werden, gleichzeitig gesetzlich sind. Ja, wie passt das zusammen? Kommen wir also zur Irrlehre selbst. Die Irrlehrer haben einen jüdischen Hintergrund. In Vers 14 finden wir einige Anhaltspunkte, was ihre Lehre betrifft. Da ist von jüdischen Mythen und Vorschriften die Rede. Damit sind Geschichten gemeint, die alttestamentliche Erzählungen ausschmücken. Viele Gesetzeslehrer aus Israel sahen sich nämlich dazu gezwungen zu erklären, wie diese alttestamentlichen Vorschriften und Gesetze in bestimmte Situationen angewendet werden konnten. Und es wird klar in diesem Vers, dass Paulus sich gegen diese Gesetzeskommentare und Vorschriften ausspricht. Aber auf das eigentliche Problem, was hinter diesen Gesetzen und Vorschriften steht, stoßen wir in Vers 15, wo Paulus sagt, den Reinen ist alles rein. Und hier sind wir am Kern der falschen Lehre auf Kreta. Den Irrlehrern geht es um Reinheit. Nach der Bibel kann nur in die Gegenwart Gottes kommen, wer rein ist. Die Irrlehrer sagen den Menschen auf Kreta, dass sie in mancherlei Hinsicht unrein sind. Und sie fordern demzufolge die Menschen auf, rein zu werden. Und wie geschieht diese Reinigung? Sie geschieht, indem man bestimmte Rituale vollzieht und Vorschriften beachtet, die vor Unreinheit schützen. Zum Beispiel, rühre das nicht an, iss nicht von dieser Speise. Führe eine Waschung durch, bevor du bestimmte Orte betrittst. Ja, und so weiter und so fort. Das ist die Situation, in die Paulus hineinspricht. Den Reinen ist alles rein. Also Speisen, Gegenstände, jegliche Dinge also. Aber was sagt Paulus noch in dieser Aussage? Er sagt, den Reinen. Paulus geht davon aus, dass es Menschen gibt, die rein sind. Nach den Irrlehrern gibt es solche reine Menschen nicht. Denn dann wären diese Reinigungsrituale und Vorschriften ja nicht notwendig. Das aber fordert die Irrlehrer. Was sagt uns das Evangelium über Reinheit? Lass uns gemeinsam einmal den Hebräerbrief aufschlagen. Hebräerbrief in Kapitel 9. Den ausgeteilten Bibeln. Hebräer Kapitel 9, die Verse 13 und 14. Auf der Seite 926 in den ausgeteilten Bibeln. Da heißt es: Nun reinigt zwar auch das Blut von Böcken und Stieren, aber dabei handelt es sich nur um eine äußerliche Reinheit. Und nichts anders ist es, wenn die, die unrein geworden sind, mit der in Wasser aufgelösten Asche einer jungen Kuh besprengt werden. Das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung, denn als Christus sich selbst von Gottes ewigen Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Ein Christ ist ein Mensch, der durch das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat, rein ist. Deshalb sagt Paulus, den Reinen ist alles rein. Sehen wir das Problem, das mit der Irrlehre auf Kreta besteht? Die Irrlehrer sprechen der Gemeinde die Reinheit, die sie in Christus hat, ab. Und sie reden ihr die Notwendigkeit einer rituellen Reinheit ein. Damit haben sie aber das Evangelium verlassen. Sie haben sich von der Wahrheit abgewendet, wie Paulus in Vers 14 schreibt. Diese äußeren Heiligungsreinheitsrituale, auf die die Irrlehrer bestehen, nützen ihnen jedoch nichts. Jesus selbst hatte gegenüber den Pharisäern einmal gesagt, was aus dem Inneren des Menschen kommt, das lässt ihn unrein werden. Worauf es im christlichen Glauben also ankommt, ist die innere Reinigung des Herzens durch das Blut von Jesus. Gott schaut auf das Innere eines Menschen. Und er sieht mit den Worten von Paulus auch in die Herzen der falschen Lehrer auf Kreta. Vers 15. Den Befleckten und Ungläubigen, damit sind die Irrlehrer gemeint, ist nichts rein. Im Gegenteil, ihr Verstand und ihr Gewissen sind befleckt. Die Irrlehrer haben sich nicht von Jesu Blut durch den Glauben reinigen lassen. Weil ihr Verstand nicht ganz von dieser Botschaft des Kreuzes getränkt ist, entwickeln sie in ihrem Denken eigene Ansichten und Lehren, die sie dann unter den Menschen verbreiten. Sie sind in ihrem Gewissen nicht frei. Und deshalb legen sie sich und anderen Rituale und Vorschriften auf, um eine Reinheit zu bekommen, die aber nur Jesus geben kann. Denn der Hebräerbrief sagt, nur durch das Blut Christi sind wir gereinigt, sind wir erlöst von unserer Schuld und dazu bereitet, um was zu tun. Schauen wir in Vers 14 den letzten Satz. Sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Eine Auswirkung des Kreuzes in unserem Leben sind gute Werke. Das ist es, was den Irrlehrern fehlt. Die Irrlehrer auf Kreta machen eigentlich etwas Ähnliches wie die eingangs erwähnten Könige und Fürsten. So wie den echten Münzen eine Legierung hinzugefügt wurde, so fügen die Irrlehrer dem Evangelium noch zusätzliche Vorschriften und Gesetze hinzu. Möglicherweise haben die falschen Lehrer gar nicht geleugnet, dass Jesus am Kreuz für die Sünden von Menschen gestorben ist. Vielleicht haben sie auch nicht einmal in Frage gestellt, dass das Blut von Jesus eine reinigende Wirkung hat. Aber es muss eben auch noch etwas hinzukommen. Diese Rituale und Vorschriften, an die man sich hält, um wirklich rein zu sein. Vielleicht haben wir manchmal den Eindruck, das Evangelium ist irgendwie nicht genug. Vielleicht fragen wir uns, sind wir wirklich rein vor Gott? Irgendetwas muss ich doch dazu beitragen. Wenn wir dem Evangelium aber etwas hinzufügen, dann verliert es seinen Wert, sodass es nicht mehr das Evangelium ist. Wie die Münzen, denen etwas hinzugefügt wurde, so verlieren die Münzen dann auch ihren Wert, sodass sie auch ihre Funktion als Zahlungsmittel und Wertaufbewahrungsmittel verlieren. Machen wir uns also klar, wir können dem Evangelium nichts hinzufügen, sondern nur wegnehmen. Wie soll in der Gemeinde nun reagiert werden auf diese falschen Lehrer? Machen wir uns zunächst noch einmal bewusst, dass der Brief an Titus gerichtet ist und die Anliegen hier in unserem Predigttext Titus und die Ältesten betreffen. Schauen wir uns dazu Vers 9 noch einmal genauer an. Er, also ein Bischof, hat Jan gesagt, oder auch ein Ältester, so könnte man auch übersetzen, er muss am Wort festhalten, das zuverlässig ist und der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl durch gesunde Unterweisung zu ermahnen, als auch die Widerspruchsgeister zu überführen. Also den Irrlehrer also ermahnen und überführen. Aber wie ist ein Ältester imstande, das zu tun? Ein wichtiger Bestandteil in der Ausbildung zum Bankkaufmann bzw. zur Bankkauffrau ist es, dass die Auszubildenden lernen, echte Geldscheine oder falsche Geldscheine von echten Geldscheinen zu unterscheiden. Aber worauf kommt es nun an? Was müssen Sie dazu lernen? Muss Ihnen beigebracht werden, wie ein echter Geldschein aussieht? Oder es ist wichtiger für Sie zu wissen, was einen falschen Geldschein ausmacht? Richtig, der echte. Und das ist auch, es ist der echte Geldschein, mit dem Sie sich befassen. Und das ist auch die Aufgabe des Ältesten hier, sich auf das Wort, also die gesunde Lehre, zu konzentrieren. Denn je gründlicher ein Bankkaufmann, eine Bankkauffrau einen echten Geldschein bestimmen kann, desto eher wird sie in der Lage sein, bei er, das Falschgeld zu erkennen. Je genauer ein Ältester das Wort und die gesunde Lehre kennt, desto besser wird auch er imstande sein, Irrlehrer zu erkennen. Zum Festhalten am Wort gehört aber auch dem Wort Glauben zu schenken, also das Wort zu kennen und dem Wort zu glauben. Bin ich vom Wort wirklich überzeugt, dann wird es immer mehr mein ganzes Leben prägen. Und je mehr ich selbst vom Wort Gottes geprägt bin, umso entschiedener und beherzter bin ich auch, das Wort in das Leben von anderen hineinzusprechen. Paulus sagt in Vers 11, dass man den Irrlehrern das Maul stopfen sollte. So drückt er sich aus, oder die Übersetzung. Ein Ältester soll also einem Irrlehrer widersprechen und ihn zum Schweigen bringen. Ganz klar. Harte Worte. Vielleicht haben wir während der Predigt aber auch den Gedanken gehabt, es wäre doch eigentlich am besten, wenn diese Irrlehrer auf Kreta einfach verschwinden. Am besten ganz runter von der Gemeinde. Von der Insel. Das war zumindest einer meiner Gedanken, als ich mich mit dem Predigttext befasst hatte. Aber dann musste ich Folgendes erkennen. Mit welchem Ziel sollen Titus und die Ältesten auf Kreta gegen die Irrlehrer vorgehen? Gegen die Irrlehre? Schauen wir mal in Vers 13 unseres Predigttextes. Eben deshalb sollst du sie widerlegen, damit sie, also die Irrlehrer, im Glauben gesunden. Paulus hat ein Herz für falsche Lehrer, damit sie im Glauben gesunden. Paulus möchte sie möglichst gewinnen. Deshalb sollte eine Zurechtweisung, ich denke, das können wir hier lernen, vielleicht auch scharf und mit klaren Anweisungen erfolgen, aber niemals lieblos. Es geht darum, einen verirrten Menschen die Möglichkeit zu geben, dass er umkehrt und einen gesunden Glauben entwickeln kann. Wie können Irrlehrer gesund werden? indem sie Gottes Wort, die gesunde Lehre hören. Denn es ist das geisterfüllte Wort, das eine Kraft ist, die einen Menschen verändert. Dieser ungesunde Zustand, der viele christliche Versammlungen auf Kreta offenbar prägt, daraus können wir auch noch einen Schluss ziehen oder besser einen Umkehrschluss. Eine Gemeinde ist im Glauben gesund, wenn die Wahrheit, dass den Reinen alles rein ist, die ganze Gemeinde durchdringt. Denn dann hat eine Irrlehre wie die auf Kreta keine Chance, Boden zu gewinnen. Wenn uns auch klar ist, dass wir rein sind durch das Blut Jesu Christi. Deshalb sollten Älteste die Gemeinde immer wieder auch darin bestärken, dass sie durch das Blut Christi wirklich rein ist und Gemeinschaft mit Gott hat. Dass da nichts dazwischen steht. Was heißt es nun für die große Mehrheit von uns, die wir keine Ältesten sind? Ich möchte uns zum Abschluss dieser Predigt einfach ein paar Fragen zum Nachdenken mit auf den Weg geben. Erstens, woher wissen wir, ob jemand die richtige Lehre verkündet? Und ob in dieser Lehre nicht doch dem Evangelium etwas hinzugefügt wurde? Inwiefern sind wir in der Lage, das zu beurteilen? Zweitens, wenn wir etwas hören oder lesen, wo wir vielleicht nicht sicher sind, entspricht es der richtigen Lehre? Machen wir das dann mit uns selbst aus? Oder fragen wir in einer solchen Situation vielleicht auch mal um Rat bei unseren Ältesten und Pastoren? Drittens, geben wir unseren Ältesten und Pastoren dann auch das Recht, Irrlehre anzusprechen? Sind wir gegebenenfalls auch bereit, uns in diesem Bereich Korrektur geben zu lassen? Ein Vater möchte, dass es seinen Kindern gut geht. Wie viel mehr möchte unser Vater im Himmel, dass es seinen Kindern gut geht und dass sie gesund im Glauben sind? Und es ist die Liebe Gottes zu seinen Kindern, die ihn dazu bewegt hat, der Gemeinde eine Ältestenschaft zu geben. Eine Ältestenschaft nach seinem Willen als ein Mittel des Vaters im Himmels, durch die er für seine Kinder Sorge trägt. Lass uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, du bist ein Gott der Reinheit, heilig, gerecht und tadellos. Wir danken dir für deine große Gnade, die wir in deinem Sohn Jesus Christus haben, der ein vollkommenes Leben ohne Sünde geführt hat. Vater, in deiner Liebe hast du Jesus als ein Opfer in den Tod gegeben, um uns von unserer Schuld zu reinigen, so dass wir Gemeinschaft mit dir haben können. Vater, vielleicht, wir haben manchmal das Gefühl, unrein zu sein, und oftmals klagen uns schlechte Gedanken und Taten, klagen unser Gewissen an. Ich bitte dich, dass du uns in der Wahrheit bestärkst, dass wir im Glauben rein vor dir stehen. Hilf uns dabei, auf die Wirkung des Blutes Jesu Christi in unserem Leben ganz zu vertrauen, sodass wir im Glauben wirklich feststehen und resistent gegenüber Lehren sind, die uns von deinem guten Evangelium wegführen möchten. Vater, wir danken dir, dass du aus deiner Liebe und Fürsorge heraus uns eine Ältestenschaft gegeben hast. Wir bitten dich, dass sie am Wort festhalten und dadurch stark werden in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, die du ihnen gegeben hast, so dass sie die Gemeinde so leiten können, dass sie gesund im Glauben bleibt. In Jesu Namen. Amen.